Und jetzt das Heute-Journal.
Guten Abend. Guten Abend. Der Wanderzirkus SPD hat seine Tournee beendet. Über 8000, sagen wir, Bahnkilometer sind sie durchs Land gereist. In 23 Städten haben sich die BewerberInnen-Teams um den Parteivorsitz der Basis gestellt. Es war freundlich, konstruktiv, sachlich und ergebnislos. Die Zahl der Bewerber ist nicht mehr wesentlich geschrumpft. Kein Favoritenteam hat sich herausgestellt. Es ist leicht, sich darüber jetzt lustig zu machen, aber ab Montag wird ja gewählt. Und eins der Paare wird dann gewinnen. Und dann ist die Entscheidung da. Entstanden in einem mit Anstand auf offener Bühne geführten Wettbewerb. Das ist was in diesen Zeiten. Klaus Brodbeck war dabei.
Der letzte Auftritt. Nummer 23, Schlusspunkt München. Und eine Überraschung. Das Duo, das die SPD am weitesten nach links verschieben wollte, gibt auf.
Geht in die Wahlphase und guckt nach einer Alternative, nicht nach einem Weiter-so.
Wir machen den Weg frei, um die Erfolgsaussichten einer linken Spitzenkandidatur zu erhöhen, liebe Genossinnen und Genossen.
Eine Vorentscheidung ist es nicht. Die Positionen aller anderen unverändert.
Wir wollen endlich die schwarze Null beenden, weil wir mehr Investitionen in bezahlbaren Wohnraum, in den Klimaschutz und in den sozialen Zusammenhalt unseres Landes brauchen.
Ich fände, wir müssten manchmal mit unserem Koalitionspartner so kantig umgehen, wie wir das untereinander getan haben an vielen Stellen.
Oft geht es gegen die GroKo und damit oft gegen ihn. Was wäre, wenn etwa das andere Duo ganz links die Koalition beenden könnte?
Wir brauchen alle, die hier sitzen. Also tatsächlich zum Beispiel bei der inneren Sicherheit, Boris, können wir nicht auf dich verzichten. Bei Finanzfragen werden wir auf dich zurückgreifen müssen.
Alle gegen Olaf, wie geht's Ihnen dabei?
Ich habe den Eindruck nicht. Das ist hier eine ganz spannende Debatte. Jedes Mal nach diesen Versammlungen habe ich das Gefühl, wir sind alle nicht zufällig in einer Partei.
Es ist ein Kampf um die Spitze und zugleich um die Zukunft der SPD.
Ein Gewinner gibt schon, das ist die SPD, denn man sieht hier, die Halle ist rappelvoll, die Menschen sind leidenschaftlich daran interessiert, die SPD wieder nach oben zu bringen. Und sie kriegen hier viel Gemeinsamkeit, aber auch klare Unterschiede zwischen den Teams.
Ich glaube ja, weil wir den Wählern zeigen und den Wählerinnen zeigen, dass wir lebendig sind, dass wir eine gute Debattenkultur haben, dass wir miteinander gut umgehen können und nicht, wie es den Eindruck bisweilen gemacht hat, nur schlecht. Und ich glaube, das alleine ist schon ein wichtiges Signal auch an die Wähler.
23 Regionalkonferenzen, 20.000 Teilnehmer, 430.000 Mitglieder. Sie haben nun die Wahl.
Eigentlich haben alle eine Stärke und es ist wirklich eine schwierige Wahl. Also man muss wirklich unter sehr, sehr guten auswählen.
Der Prozess hilft der Partei auf jeden Fall, weil er die Leute aktiviert. Also die Leute müssen ja aktiviert werden und das werden sie dadurch. Es wird ihnen vermittelt, dass das ernst genommen wird, dass man sie hört, dass sie ihre Fragen stellen können.
Das Problem ist nicht nur die Person, die an der Spitze steht, sondern es muss wirklich der neue Kurs auch umgesetzt werden. Und dann habe ich ein gutes Gefühl, dass wir die Größe wieder bekommen, die die SPD mal hatte.
Alle Kandidaten versprechen, sich hinter den Siegern einzureihen. Was auch sonst. Noch immer gibt es keinen klaren Favoriten.
Es gibt was Neues vom Zoll- und Handelsstreit zwischen USA und China, den größten Wirtschaftsmächten der Erde. Gestern Abend deutscher Zeit schien ein Sonnenstrahl aus den dunklen Wolken zu blitzen. Eine Teileinigung, vorläufig, noch nicht im Detail geregelt. Und ohnehin nur ein erster Schritt. Aber die Kapitalmärkte dürsten derart nach was Positivem, dass sie einen Sprung nach oben taten. Donald Trump sprach in seiner zurückhaltenden Art von einem Love-Fest, einem Liebesrausch zwischen den Riesen. Ines Trams schaut heute noch mal genauer hin.
Wie ein Sieger präsentiert sich Präsident Trump am Abend in Louisiana. Stolz berichtet er seinen Anhängern von der Vereinbarung mit den Chinesen. Gerade mal ein paar Stunden ist die da alt. Wichtigste Botschaft hier: Peking wird den USA wieder mehr Agrargüter abkaufen. Das kommt an bei der Zielgruppe. Unsere Farmer werden mehr Land kaufen müssen und größere Traktoren. Ich liebe meine Farmer so sehr. Ich will, dass sie zu mir kommen und sagen, Sir, du verlangst zu viel von uns, so viel können wir gar nicht produzieren. Ich aber sage ihnen, ich habe China dazu gebracht, ganz viel bei euch zu bestellen. I got China to order a lot. Die vom Handelskrieg gebeutelten Farmer sollen sich freuen. Die Chinesen versprechen, Sojabohnen und Schweine im Wert von 40 oder 50 Milliarden Dollar abzunehmen. Auch ihren Bankenmarkt zu öffnen und Diebstahl geistigen Eigentums schärfer zu unterbinden. Doch vieles bleibt vage nach den zweitägigen Verhandlungen mit der chinesischen Delegation. Trump ist mit der Ukraine-Affäre unter Druck. Er will einen Erfolg und sei es einen kleinen. Hatte er zuvor noch einen großen Wurf gefordert, rechtfertigt er nun dieses Teilabkommen als Phase 1. Der große Deal soll doch so viele Aspekte umfassen, da finde ich es besser, es in Bereiche und Phasen einzuteilen. Trump feiert die Zusagen der Chinesen als großartig. Im Gegenzug wird er bestehende Zölle auf chinesische Waren nicht wie angedroht in der kommenden Woche erhöhen. Der chinesische Vizepremier vorsichtiger in der Bewertung. Wir sind uns einig, die US-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen zu verbessern. Das ist gut für China, die USA und die gesamte Welt. Wir machen gute Fortschritte in die richtige Richtung. Eine Absichtserklärung, eine Waffenpause im Handelskrieg zwischen den Präsidenten Xi und Trump, mehr nicht. Vertagt sind Streitpunkte wie die Staatshilfen für chinesische Unternehmen. Ein Brief für Trump mit den besten Grüßen von Xi. Dem einen droht ein Amtsenthebungsverfahren, dem anderen immer neue Demonstrationen in Hongkong. Es scheint, beide wollen den Streit deeskalieren. Es geht um den Weltfrieden. Es gab große Zerwürfnisse zwischen uns und China. Aber jetzt haben wir ein Liebesfest. Das ist eine gute Sache. Trump wird Xi Mitte November treffen. Offen, ob die mündliche Vereinbarung bis dahin tatsächlich unterschriftsreif sein wird. Verschriftet ist bislang nichts.
Die Nachrichten von Gundula Gause beginnen mit dem Konflikt, der jederzeit sehr viel größer werden kann, als er jetzt schon ist.
Im Streit über die türkische Militäroffensive in Nordsyrien haben die USA der Türkei den Beschuss amerikanischer Soldaten vorgeworfen. Das türkische Verteidigungsministerium weist das zurück. Es seien keine US-Kräfte beschossen worden. Zugleich meldet die Türkei, sie habe eine strategisch wichtige Grenzstadt eingenommen. Ras al-Ain war bislang unter Kontrolle der Kurdenmilizen. Menschenrechtsaktivisten bestätigten nun die Ankunft der türkischen Truppen in der Stadt. Wie viele Menschen bei den Kämpfen seit Mittwoch ums Leben kamen, ist unklar. Nach ersten Angaben sind es 28 Zivilisten und 45 Kämpfer. Vor dem Hintergrund der türkischen Militäroffensive in Nordsyrien wird die Bundesregierung keine weiteren Rüstungsexporte in die Türkei genehmigen. Außenminister Maas bestätigte, neue Genehmigungen würden nicht erteilt. In Deutschland beteiligten sich Tausende an friedlichen Protestaktionen gegen die Militäroffensive. Wie hier in Hamburg forderten die überwiegend kurdischen Demonstranten ein Ende der Angriffe. Weitere Hintergründe auf heute.de. Nach dem rechtsextremistischen Terroranschlag von Halle hat Bayerns Ministerpräsident Söder die AfD heftig angegriffen und ihr Heuchelei vorgeworfen. Die AfD sei auf dem Weg, die wahre NPD zu sein, sagte der CSU-Chef vor der Jungen Union. AfD-Vorstand Meuthen wehrt sich gegen Schuldzuweisungen. Es sei beschämend, dass im Zusammenhang mit dieser schrecklichen Tat eine solche politische Instrumentalisierung beginne. In Sachsen haben nun auch die Grünen für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit CDU und SPD gestimmt. Unter den sächsischen Grünen gibt es Zweifel, grüne Ziele in einer sogenannten Kenia-Koalition durchzusetzen. Verhandlungen mit CDU und SPD seien aber die einzige realistische Alternative, damit die AfD nicht an die Macht komme. Nach tagelangen Unruhen in Ecuador zeichnet sich offenbar Entspannung ab. Anführer der Protestbewegung sagten, sie seien zu Gesprächen mit Präsident Moreno bereit. Gleichzeitig kam es heute wieder zu Unruhen, als Vermummte, vermutlich eine Splittergruppe, ein Regierungsgebäude in der Hauptstadt Quito verwüsteten. Die Proteste richten sich gegen die Sparpolitik der Regierung, die zu stark gestiegenen Benzinpreisen geführt hatte.
Morgen wählt Polen ein neues Parlament. Die Europäische Union hat große Probleme damit, wie die Regierung dort mit dem Rechtsstaat umgeht, mit einer Justiz, die immer abhängiger wird vom Willen der Regierung, mit öffentlich-rechtlichen Sendern an ganz kurzer Leine, mit Diskriminierung gegen Minderheiten als Regierungspolitik. Und trotzdem wird morgen die PiS mit Abstand die meisten Stimmen bekommen. Die Partei des Jaroslaw Kaczynski, der kein Staatsamt hat, aber die Macht im Staat. Wir haben unsere Korrespondentin in Warschau gefragt, wie das sein kann. Polen waren doch die mutigen Eisbrecher des Kalten Krieges, sind aufgestanden für Demokratie.
So wütend fallen in Polen dieser Tage Meinungsäußerungen aus. In ihren Händen hat Jadwiga die auflagenstarke liberale Tageszeitung Gazeta Wyborcza. Das interessiert mich nicht. Ich werde natürlich für die PiS stimmen. Es ist eine bemerkenswerte Aktion, die polarisiert. Eine Zeitung macht offen Wahlkampf gegen die PiS und lässt 1 Million Gratisexemplare verteilen. Es ist eine spezielle Vorwahlzeitung, in der auf all die schlechten Taten der Regierung und deren Propaganda hingewiesen wird. Polen tief gespalten, omnipräsent im Wahlkampf, der PiS-Übervater Parteichef Kaczynski. Die Nationalkonservativen liegen laut Umfragen bei mindestens 40%. Die Versprechen leicht zu verstehen, mehr Geld für Familien, Rentner, höherer Mindestlohn. Unser Polen ist eines mit einem großen Sozialprogramm, ein Polen mit einem großen Wirtschaftsprogramm, ein Polen, das die traditionellen Werte verteidigt. Das kommt vor allem im ärmeren Osten Polens an, wie in Biała Podlaska. Für die Leute hier hat die PiS geliefert, allen voran das Kindergeld eingeführt. Anja bekommt für jedes ihrer 3 Kinder umgerechnet etwa 115 Euro im Monat. Das Kindergeld hat den Familien mit vielen Kindern sehr geholfen. Das ist doch echtes Geld. Warschau und die große Politik sind 150 Kilometer weg. Dass die PiS nach dem letzten Wahlsieg umgehend die öffentlich-rechtlichen Medien und das Verfassungsgericht unter ihre Kontrolle gebracht hat, ist in Biała Podlaska offenbar nicht wahlentscheidend. Dafür interessiere ich mich nicht. Ich habe mit Gerichten nichts zu tun, da habe ich keine Meinung. Die PiS setzt auf soziale Wohltaten und macht Stimmung gegen mehr Rechte für Homosexuelle. Kaczynski ist eng vernetzt mit erzkonservativen Kirchenvertretern. Die geben seit Wochen Wahlkampfhilfe. Erlaubt es nicht, dass das Böse von Gender und LGBT Polen überschwemmt und die Herzen und Köpfe der Polen vergällt. Darüber ist ein Kulturkampf ausgebrochen, immer mehr Gleichheitsparaden unter großem Polizeischutz. Wütende Gegner ziehen auf mit eindeutigen Gesten, es gab auch Gewalt. Die oppositionelle Bürgerkoalition wirbt für Toleranz und will die Justiz wieder politisch unabhängig machen. Sie liegt bei etwa 22%. Wir werden sehr bald sehr wichtige Entscheidungen treffen. Sie werden unser Leben beeinflussen, das unserer Kinder, unserer Enkel. Die Linke, im Moment überhaupt nicht im Sejm vertreten, setzt auf einen antiklerikalen Kurs, ist pro-Homo-Ehe und liegt bei 13%. Die PiS wird wohl der Wahlsieger. Die entscheidende Frage ist, wird sie die absolute Mehrheit verteidigen und Polen weiter reformieren, wie sie es nennt.
Der außergewöhnlich heftige Taifun Hagibis hat Japan erreicht und schwere Schäden angerichtet. In mehreren Regionen des Landes haben sintflutartige Regenfälle, Überflutungen und Erdrutsche ausgelöst. Mindestens 2 Menschen kamen bislang ums Leben. Millionen sollen sich in Sicherheit bringen. In der Hauptstadt Tokio ist das öffentliche Leben weitgehend lahmgelegt. vor dem Sportstudio ist eine Spitzenleistung zu melden. Zum ersten Mal ist ein Mensch einen Marathon in weniger als 2 Stunden gelaufen. In Wien hat der Kenianer Eliud Kipchoge 1 Stunde 59 Minuten und 40 Sekunden für die gut 42 Kilometer gebraucht. Er selbst hält den offiziellen Weltrekord von knapp über 2 Stunden aufgestellt beim Marathon in Berlin. Der Lauf heute in Wien wurde nicht als Weltrekord anerkannt, weil die Bedingungen vom Veranstalter perfektioniert worden waren. Das entspricht nicht den Regeln des Leichtathletik-Weltverbandes. Die Lottozahlen lauten diesmal wie immer ohne Gewähr 4, 23, 36, 42, 44, 45, Superzahl 7. Mehr auf lotto.zdf.de und im ZDF-Text. Das Herbstwetter wird noch mal wärmer. Morgen zeigt sich fast überall die Sonne, nur im Nordwesten. Und an den Küsten gibt es viele Wolken und zeitweise etwas Regen. Örtlich auch Gewitter bei 17 bis 27 Grad. Und auch zu Wochenbeginn ist es im Süden und Osten sonnig und warm. Regnen wird es nur im Nordwesten. Ab Mittwoch wird es wieder unbeständiger und kühler.
Aber wie gesagt, es geht gut los. Wir wünschen einen schönen Sonntag und sind am Abend dann hier.
Bis morgen. Thank you.